Liebe Gemeinde, eins vorneweg, bevor ich den Predigttext lese, der Text ist so dicht, intensiv und voller Bilder, dass es, glaube ich, den Gottesdienst und die mir gegebene Zeit von, ich glaube, eine Stunde habe ich ja, sprengen würde, wenn ich auf jeden Teil einzeln eingehen werde. Deswegen werde ich mir eins rausgreifen und wer sagt, ich habe aber noch was anderes, was mich interessiert, bleibt hungrig, nehmt euch die Zeit und forscht selber nach und freut euch daran, wie groß und tief das Geheimnis Gottes ist. Unser Predigttext steht im Brief an die Epheser, Kapitel 6, 10 bis 17. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Ihr seht ganz schön voll. Mir soll es heute allerdings nicht um die einzelnen Teile dieser Waffenrüstung gehen. Vielleicht habt ihr da schon 2, 3 oder 10 Predigten dazu gehört. Sondern ich denke, der Fokus dieses Textes, der ist woanders. Ganz am Anfang heißt es, bleibt stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Und ergreift die Waffenrüstung. Dort liegt der Hauptaugenmerk. Unser Predigttext ruft nicht auf zu kämpfen. Es ist keine Kampfansage oder ein Aufruf, endlich für dieses oder jenes vorwärts zu gehen, endlich mal aufzustehen und mal Klartext zu reden. Ein Kampfgeschehen wird vielmehr einfach festgestellt. Wir befinden uns schon lange mittendrin, auch wenn wir das scheinbar gar nicht merken. Und genau das ist auch das Trügerische. Denn der Text sagt, wir kämpfen jetzt schon, aber nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen etwas, was wir einfach sehen, benennen oder auf das wir zeigen könnten. Auch wenn wir das als Menschen gern mal so hätten, ne? Auf etwas zeigen und sagen, ha, das ist es, das Böse. Aber so einfach ist es nicht. Nein, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten und die wüten viel tiefer in uns. Wenn ich allerdings frage, was diese Mächten und Gewalten sind, dann komme ich ganz schön ins Schwimmen. Während wir in unserer westlichen Welt die Vorstellungen von Geistern, Dämonen, dem Teufel nahezu ad acta gelegt haben und als überholt oder irrational begreifen, spielt das Ganze in anderen Kontinenten, in anderen Kulturen noch eine viel größere Rolle. In Afrika zum Beispiel ist der Glaube an Voodoo oder an Geister völlig normal. Oder auch in Thailand, wo ich vor 1,5 Jahren war, wird sogar ein Haus so gebaut, dass die Treppe, die nach oben führt, eine Stufe, da ist die mehrere Zentimeter höher, damit man hört, wenn der Geist nach oben die Treppe hochfällt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber solche Vorstellungen, die finde ich auf der einen Seite echt ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite kann ich aber auch nicht umhin, weil ich viele Leute kenne, die woanders mit dem Bösen ihre Erfahrung gemacht haben. Und ich bin froh, dass es eigentlich nicht genau darum geht, wie wir uns das jetzt im Einzelnen vorstellen. Denn alles das sind die Mächte und Gewalten, das alles ist das, was mich abbringt davon, in meiner Bestimmung als Mensch zu leben. die Bestimmung, die ich habe, das ist, so kann ich das lesen, in den Bekenntnisschriften der reformierten Kirche, wir haben das alles schön zusammengefasst, the chief end of man is to glorify God and to enjoy him forever. Wozu wir also geschaffen sind, ist Gott zu loben und ihn bis in alle Ewigkeit zu genießen. Von diesem Licht aus betrachtet, müssen wir alles das hinterfragen, was ich tue oder was ich nicht tue, was ich sage und was ich denke. Warum mache ich das eigentlich? Dient es dazu, Gott zu loben, mich an ihm zu erfreuen und ihn zu genießen in vollen Zügen? Oder dient es vielmehr dazu, dass ich mich irgendwie genieße, dass ich mich lobe oder das Loch, was ich in mir habe, kurzzeitig stillen kann? Dient es dazu, mich in Abhängigkeiten zu knebeln und meine Freiheit zu beschneiden? Und wenn das unser Unterscheidungskriterium ist, dann stehen wir wirklich ganz schön vielen Mächten und Gewalten gegenüber. Und diese haben das ausgemachte Ziel, uns unabhängig von Gott zu machen, dass wir selbst autonom stehen oder uns auf was anderes verlassen, dass wir uns von Gott entfernen und etwas anderes oder uns selbst wichtiger nehmen als ihn. Es ist zum Beispiel keine Sünde, sich darüber zu freuen, dass man intelligent ist oder dass man sich selbst schön findet. Aber alles wird verkehrt, wenn wir darüber arrogant werden und uns für etwas Besseres halten, andere beurteilen oder abwerten. Und es ist auch kein Verbrechen, wohlhabend zu sein. Es kann sogar ein Segen sein, sehr sparsam mit seinem Gut umzugehen. Aber das wird alles verkehrt und falsch, wenn diese Habgier, die so oft danach kommt, das vergiftet und das Gute ins Verkehrte umdreht. Zum Beispiel, ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich überall hin gelaufen. Und irgendwann nach 2 Semestern habe ich mir dann ein neues Fahrrad gekauft. War das schön, ich war so dankbar. Und es hat nicht lange gedauert und ich habe dran rumgewerkelt. Da eine neue Bremse, ein neuer Sattel, der Lenker war auch nicht gut genug. Innerhalb des ersten Jahres habe ich mir 7 verschiedene Federgabeln gekauft. Jetzt habe ich noch eine im Keller rumliegen. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Es war nie genug. Und ganz am Ende hat erst ein Freund und sehr geschätzter Bruder von mir das fertiggebracht, mich mal zu fragen, sag mal, Erik, muss denn das sein? Brauchst du das denn? Bist du Weltcup-Fahrer? Und er hat recht, brauche ich natürlich nicht. Oder meine Frau fragt mich manchmal, sag Erik, warum kaufst du dir eigentlich so viel Outdoor-Zeugs? Ganz einfach, weil ich es genieße, an der frischen Luft zu sein, die Schöpfung zu genießen, mal auch eine Abgeschiedenheit. Ja, das ist sicherlich richtig, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte ist nämlich, dass ich manchmal denke, mein Leben ist zu langweilig. Dass ich nach dem Erlebnis suche, nach so einem Kick. Dass ich denke, damit wird mein Leben irgendwie interessanter. Damit bin ich mehr der Abenteurer, der ich gerne wäre. Und dann suche ich diese Highlights und bin so undankbar eigentlich, dass ich meinen Alltag so gering schätze. Ich bin jetzt Papa von so einem kleinen Kind von einem halben Jahr. Könnte ich nicht eigentlich sagen, jeder Tag ist völlig anders? Es gibt eigentlich gar keinen Alltag. Ihr seht, wie schwer das ist, ständig unterscheiden zu müssen und wirklich aufmerksam sich selbst zu hinterfragen, warum ich dies oder jenes mache. Und noch viel schwieriger ist es dann, diese Frage sich ehrlich selber zu beantworten. Wir stehen ständig im Kampf. Dieser Kampf übrigens, da steht im griechischen Wort Palais. Und das ist kein Kampf, wo ich sage, ich gehe da hin, zack, Schwerthieb und da ist er weg. Nächster, pst, nächster. Nein, das Wort beschreibt einen Ringkampf, wo ich mich abmühe. Ich weiß nicht, wer von euch mal Kampfsport betrieben hat, aber wie anstrengend das ist, wie schweißtreibend, sich aus einer Umklammerung zu befreien, wieder loszukommen, das kostet alle unsere Kräfte. Und ehrlich gesagt, dieser Gegner wird uns immer überlegen sein. Er ist gerissener und listiger. Er kennt mich. Er weiß genau, welche Knöpfe er drücken muss, damit ich mich selbst wieder für wichtig halte. Dass ich etwas anderes auf den Thron meines Lebens setze und mich bestimmen lasse. Und weil der Autor dieses Briefes diesen Kampf selber sehr gut kennt, fordert er uns nicht darum auf, zu kämpfen, sondern den zu ergreifen, der allein helfen kann. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist zu denken, diesen Kampf gegen Mächte und Gewalten selber führen zu müssen oder zu können. Es gibt nur eine Waffe und die heißt Jesus Christus. Denn der Kampf im Großen, der ist schon lange geschlagen. Er ist schon lange vorbei. Wenn du mit Jesus kämpfst, kommt es nicht auf deine Stärke an. Er hat für uns schon den Tod besiegt, der Sünde den Stachel gezogen und den Teufel wie ein Blitz vom Himmel stürzen lassen. Wer seine Hand ergreift, steht nicht alleine da. Aber wir müssen uns zu ihm halten. Was nützt es uns denn, wenn wir eine Hilfe in Anspruch nehmen könnten, aber nicht annehmen wollen, weil wir denken, es allein regeln zu müssen? Wie wollen wir denn in diesem ungleichen Kampf bestehen? Wollen wir mit Disziplin in das Feld ziehen oder mit guten Vorsätzen, so wie jedes Jahr zu Silvester? Aber mit seiner Stärke, die nämlich so groß ist, dass er selbst das Tote wieder lebendig macht, dass er das Beschmutzte und Sündige heilig macht, dass er alles aus dem Nichts schaffen kann. Für ihn ist das alles schon gesiegt. Wenn wir diesen Sieg in Anspruch nehmen, dann sind wir mit reingenommen. Aber wir müssen es für wahr glauben, jeden Tag neu. Das ist wie ein Fußballspiel, wo Gott dir den Ball zuspielt und will, dass du nach vorne rennst und ein Tor schießt. Und du musst glauben, dass es schon 10-0 für dich steht. Das Spiel ist schon entschieden. Und ein weiteres ist das Gute. Nicht nur, dass du in Gottes Team spielst und schon gewonnen hast. Du hast auch ca. 2,3 Milliarden Mitspieler. Denn Gott hat selber gesagt, dass die Gemeinde sein Leib ist. Darauf hat er sich festgelegt. Er ist anwesend und präsent in der Gemeinde, die er ausstattet mit Gaben. Dass wir füreinander Fürbitte leisten. Dass wir uns unterstützen. Das ist im Übrigen auch das große Anliegen des Epheserbriefs, die Gemeinde zusammenzurufen zur Einheit. Und neu darauf zu verfestigen, dass wir zusammengehören, dass wir füreinander dastehen sollen. Und ich glaube, dass wir hier mutiger sein könnten im Miteinander. Dass wir zusammenkommen müssen und darüber sprechen müssen, was für uns Mächte und Gewalten sind, die uns angreifen, denen wir uns gegenüber sehen. Welche Mächte und Gewalten drohen dich denn zu Fall zu bringen? Und genauso andersherum, sollten wir nicht vielleicht manchmal viel mehr fragen, wo der andere steht, was ihm zu schaffen macht? Einfach mal eine erbauliche SMS schicken. Hak nach, wenn du weißt, dass es jemandem schlecht geht oder er Kummer hat. Nimm dir die Zeit und fass dir ein Herz. Sei mutig, denn auch hier gibt es Mächte und Gewalten, die das verhindern wollen. Sei nicht so neugierig. Was geht es dich an? Ach, den kennst du doch kaum. Hier und darauf, da will doch keiner drauf angesprochen werden. Und wenn, dann kommt so eine peinliche Stille. Da hat jetzt auch keiner was davon gewonnen. Kennt ihr solche Stimmen? Das sind Mächte und Gewalten, die verhindern wollen, dass Gott in einer Gemeinde noch stärker wirken kann. Ich weiß ja auch, dass es irgendwie unmöglich ist oder scheinbar unmöglich, in einer so großen Gemeinde wie dem Lutherhaus jeden zu kennen und mit jedem irgendwie so ein vertrauensvolles Verhältnis zu haben. Aber ich glaube, es wäre viel gewonnen, wenn wir ein paar Auserwählte in unser Leben tiefer reinblicken lassen würden. Gibt es vielleicht was, was du noch niemandem erzählt hast? Was du ganz geheim mit dir rumschleppst? Darüber müssen wir reden. Denn wie wollen wir denn Lasten tragen, wenn keiner zugibt, dass er einen Rucksack selber aufhat, der ihm zu schwer ist? So heißt es in Epheser 4, durch das Haupt Jesu Christi ist der ganze Leib zusammengefügt. Jedes Glied hängt am anderen. Jedes Glied wird durch das andere unterstützt. Aber genauso auch, wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Leib. Am 13.11. ist übrigens Weltgebetstag für verfolgte Christen. Die Leute von Open Doors sagen immer, wie sehr sie auch die Hilfe Gottes spüren und wie sehr sie es spüren, dass Leute rund um die Welt für sie beten. Deshalb lasst uns auch hier in der Kraft seiner Stärke bleiben. Denn die Zuversicht, die wir haben könnten, wenn wir jeden einzelnen Tag beginnen würden mit der festen Überzeugung, dass Gott auch an diesem Tag Herr ist und dass ich geliebt und angenommen bin, egal was heute passiert und egal was ich heute mache. Ich glaube, die Zuversicht, die wäre ein wirkliches Glaubensschild. Und das wäre dick genug, dass davon alle Pfeile abprallen würden. Wenn ich ihn loben kann und gespannt sein kann, wie ich mich heute an ihm freuen kann. Nimm dir das doch mal die Woche vor, dass du einfach jeden Tag fragst, wie kann ich mich jetzt am Herrn freuen? Dass du nichts machst oder tust oder leistest, sondern dich zurücknimmst, entspannst und einfach nur genießt. Dass du dir mal vor Augen führst, wie wertvoll du eigentlich bist, dass Gott dich höher achtet als sein göttliches Leben. Und dass diese Liebe bedingungslos ist. Ich glaube, dass wenn wir die Tatsache Jesu Liebe, seines Todes und seiner Auferstehung für uns, für dich und für mich vor uns hertragen, dann sind wir wirklich stark in der Kraft des Herrn. Geschützt durch unseren Glauben und ausgerüstet, das Evangelium weiterzutragen. Wir sind gestärkt durch Mitstreiter, die sich zu unserer Rechten und zu unserer Linken mit in Bewegung setzen. Denn Gott rüstet nicht nur den Einzelnen aus, sondern er begabt auch die Gemeinde durch Glaube, Geistunterscheidung und vor allem mit seiner Liebe, die dir jeden Tag bewusst machen kann, Mensch, ja, Gott liebt mich. Wahnsinn. Und genau dann leben wir in unserer Bestimmung. Darin loben wir Gott und genießen ihn. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, der behüte und bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn.